Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Vorab, ich habe mich entschieden, die Woche eine Folge aufzunehmen, obwohl wir etwas, ja, einen leider erwarteten Trauerfall in der Familie hatten am Wochenende. Dennoch bin ich vielleicht ein bisschen, ja, abgelenkt immer noch und vielleicht auch nicht ganz so ideal gelaunt in allen Fällen, aber ich dachte, naja, also jetzt dauerhaft verzichten auf den Podcast kann ich auch nicht, mir überlegen, oder will ich auch nicht, mir überlegen, wann ich jetzt wieder aufnehmen kann, will ich nicht. Ist eine etwas komische Situation. Ich hatte auch dann keinen solchen Fall im engsten Familienumfeld mehr. Und selbst wenn man damit schon lange gerechnet hat und wenn, ja, es eben auch irgendwie vielleicht ein bisschen Erlösung war an der Stelle, ist es eine ungewohnte Situation und deswegen habe ich mich entschieden, das direkt am Anfang zu erwähnen, damit das ja, ausgeräumt ist. Und ja, im Folgenden das jetzt nicht mehr groß zu thematisieren, weil das ist ja eine Sache, die betrifft meine Familie und mich, aber jetzt nicht irgendwie das, worüber ich hier normalerweise spreche. Insofern, ja, ist das eben so. Ja, was soll man dazu groß sagen? Ist jetzt eher ein harter Einstieg, gebe ich zu. Also ist schwierig, dann irgendwie zu einer Tagesordnung zu kommen. Aber ich dachte, wenn ich schon eine Folge aufnehme, was ich eben aus den erwähnten Gründen entschieden habe zu tun, dann will ich das auch wie immer machen, soweit mir das möglich ist. Also nicht wundern, wenn ich zumindest versuche, den üblichen Vibe dieses Podcasts, sofern es sowas gibt, aufrechtzuerhalten. Und bitte aber auch nicht wundern, falls mir das nicht immer oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß es noch nicht, gelingen sollte. Das werden wir sehen. Aber ja, so blöd das klingt, ansonsten war es eine Woche, in der viel los war, in der viele, viele auch gute Dinge passiert sind, in der, ja, es viel zu erzählen gibt. Und dementsprechend möchte ich dann auch mit ohne weiteren Vorbereitungen, ohne weitere Vorbereitungen direkt damit beginnen. Und wie immer steht zum Beginn natürlich die Schlagzeile der Woche. Diesmal komme ich nicht umhin. Diesmal, also ich habe ja schon erwähnt, normalerweise nehme ich ja gerne die kleinen, etwas abseitigen Meldungen, aber natürlich ist heute ein historischer Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten und deswegen werde ich mich der Schlagzeile der New York Times vom heutigen Tag, von gerade eben, von vor 2 Stunden vielleicht, bedienen. Diese Schlagzeile lautet Trump indicted. Also sehr simpel, Trump indicted, Trump angeklagt. Damit ist Donald Trump der erste ehemalige Präsident, der jemals irgendwie sich Vorwürfen eines Verbrechens gegenüber sieht, die tatsächlich auch vor Gericht verhandelt werden. Und das ist natürlich jetzt keine überraschende Nachricht mehr nach den letzten Wochen, ist aber schon eine äußerst bemerkenswerte Nachricht und wird auch das alles überragende Gesprächsthema der nächsten Tage sein. Denn der Einfluss von Donald Trump, der, wie man sagen sollte, unheilvoller Einfluss, der ist natürlich nach wie vor groß. Gerade jetzt, wo er sich entschieden hat, Ron DeSantis massiv anzugehen, der ja der andere republikanische Hauptbewerber um die Präsidentschaft sein wird im nächsten Jahr, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und der meiner Auffassung nach wahrscheinlich noch ein bisschen gefährlicher ist als Trump, weil er klüger ist. Es ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schwer, aber ist so. Und dementsprechend ist das eine, ja, ist Donald Trump, obwohl er aktuell nur Ex-Präsident ist und das hoffentlich auch sich nicht irgendwann wieder ändern wird, ist Donald Trump natürlich eine wichtige Figur in der öffentlichen Debatte. Und diese Meldung hat gigantisches Sprengpotenzial natürlich. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passieren wird. Es scheint nicht so zu sein, dass es zu einer Festnahme kommt. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass Donald Trump zustimmt, freiwillig vor Gericht zu erscheinen und das Gericht das für glaubwürdig hält, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft. Dann kann man eben auf den Arrest verzichten oder die Ingewahrsamnahme. Und es scheint jetzt auch nicht so zu sein, dass es irgendwelche Großkundgebungen oder Großdemos gibt. Es fehlt eben auch einfach ein bisschen der Anlass, ne? Wenn man Trump nicht verhaftet, dann fehlt gleichzeitig der Anlass für irgendwelche Großdemos. Denn ja, wogegen soll man dann demonstrieren? Ja, natürlich. Man kann dann vor dem Gericht demonstrieren, während der Verhandlung. Das ist eine andere Geschichte. Das passiert vielleicht auch. Aber bis dahin geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Und da wird man schauen müssen. Zu den Hintergründen der ganzen Geschichte. Es geht um eine Schweigegeldzahlung eine Schweigegeldzahlung, die entrichtet wurde über Trumps damaligen Anwalt Michael Cohen an Stormy Daniels, einen Pornostar, mit der Donald Trump ein wie auch immer geartetes Verhältnis hatte anscheinend. Und ja, er wollte nicht, dass das im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes rauskommt. Und dementsprechend hat er ein Schweigegeld gezahlt in sechsstelliger Höhe. Was genau die Anklagen sind, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich in dem Zeitpunkt, in dem ihr dieser Folge jetzt zuhört, wird es bekannt sein. Aber jetzt gerade ist es noch nicht bekannt. Wir haben hier 17 Uhr Westküstenzeit. Das heißt, ein bisschen Zeit ist noch, bis sich das alles so ein bisschen aufklärt, bis sich der Rauch verzieht, könnte man sagen. Oder im Falle von San Francisco der Nebel natürlich. Aber es geht unter anderem, oder es könnte gehen unter anderem um einen Missbrauch von Kampagnenmitteln. Es könnte auch gehen um Falschaussagen unter Umständen und einige andere Dinge, die so, ja, drumherum schweben quasi. Sind teils nicht unerhebliche Maximalstrafen, die da im Raum stehen. Also, das kann schon auch eine durchaus ernsthafte Geschichte werden, denn US-Behörden verstehen bei fragwürdigen Zahlungen relativ selten Spaß. Also man kann sich mit vielen hier anlegen in diesem Land, aber immer dann, wenn es um Finanzierung von irgendwas geht oder um Steuern geht oder so, sollte man besser sehr viel Vorsicht üben. Diese Behörden, die verzeihen nicht, denn am Ende ist ja das Geld der kleinste gemeinsame Nenner der USA. Dieses Land ist gegründet worden, damit man mehr Geld verdienen kann. Und dementsprechend funktionieren auch die Behörden, könnte man sagen. Ja, das ist so die Schlagzeile des Tages und das ist sicherlich die Schlagzeile der Woche auch wirklich, wie diese Rubrik ja praktischerweise auch eigentlich heißt. Wahrscheinlich vielleicht des Monats, also nein, wahrscheinlich des Monats und vielleicht des Jahres, könnte man sagen. Also je nachdem, was dieses Jahr noch so alles passiert, aber das ist auf jeden Fall eine Meldung mit ganz erheblicher Sprengkraft. Auch wenn man bedenkt, was es für künftige Folgen haben könnte, für den Präsidentschaftswahlkampf und für die generelle politische Spaltung, die in den USA ja anzutreffen ist. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich die Medien jetzt verhalten, wie sich zum Beispiel Fox jetzt verhält, die so einen leichten Schlingerkurs in puncto Donald Trump fahren in letzter Zeit, weil sie offenbar eigentlich Ron DeSantis unterstützen wollen, aber noch nicht so richtig von Trump weg können, denn der hat zu viele Unterstützer noch in dieser nett formuliert konservativen, weniger nett formuliert rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Szene. Und dementsprechend ist Fox noch nicht ganz sicher, auf welche Seite sie sich stellen können, ohne ihre Unterstützung in diesen Kreisen zu verlieren, was von außen irgendwie ganz niedlich anzusehen ist, muss man sagen. Aber auch da steckt halt noch viel Potenzial drin, denn Fox hat natürlich eine erhebliche Reichweite. Ja, das soll es erstmal zur Schlagzeile gewesen sein und wir werden das weiterverfolgen, sicherlich auch an dieser Stelle. Die Schlagzeile der Woche: Donald Trump wird angeklagt. So, wir haben einen etwas anderen Zeitablauf, weil ich ja letzte Woche erst Samstag aufgenommen habe. Insofern werde ich quasi den Freitag und Samstag skippen und eigentlich müssten wir jetzt direkt zum Rechtsthema der Woche kommen. Ich werde aber alles einfach ein bisschen schieben, damit wir ein bisschen mehr Gleichklang haben in den Rubriken und damit das vom Rhythmus her so ähnlicher wird zum bisherigen oder zum sonst eigentlich auch normalen Ablauf. Ja, Sonntag bin ich, wie gesagt, zu einer sehr unschönen Nachricht aufgewacht und ja, habe mich dann entschieden, dass ich zur Ablenkung ein bisschen Lust habe auf unterklassigen Fußball. Und habe mich aufgemacht in den Golden Gate Park, konkret zu den Beach Chalet Soccer Fields. Die sind am Ocean Beach, also am Pazifikstrand, direkt im Golden Gate Park. Und das sind eben so, keine Ahnung, 8 Felder, 12 Felder, irgendwie sowas. Eine Menge Fußballfelder nebeneinander, wo eben unterklassige Spiele stattfinden können in relativ großem Ausmaß. Und das ist halt auch einer der Orte, wo sich sonntags dann so die Menschen einfinden. Ist ein bisschen wie dieses Fußballfelder in London, die ja so eine ähnliche Funktion haben. Und es hat eine ganz besondere, eine sehr schöne Atmosphäre tatsächlich. In diesem Fall war es San Francisco City FC 2 gegen die San Francisco Glens 2. Also durchaus ein Derby, auch eine gewisse Rivalität, die da besteht. Auch bei den zweiten Mannschaften, allerdings da ja nur eingeschränkt. Die Glens hatten gar keine Fans dabei. San Francisco City hatte inklusive mir vielleicht knapp 10 Leute da. Was schon mal nicht schlecht war, aber halt jetzt natürlich auch nicht gigantisch. War ein spannendes Spiel. Also 2-0 zur Halbzeit haben sie dann ein bisschen weggeschenkt. Also der SF City FC natürlich, dem ich ja angehöre als Mitglied. Ja, haben sie ein bisschen weggeschenkt, überflüssig, aber 2-2 am Ende. Ich glaube, letztlich konnte man doch damit leben, da man ja das letzte Spiel 1-10 verloren hatte. Insofern ist eine graduelle Verbesserung schon erkennbar. Was deutschen Fußball angeht, war Länderspielpause. Das hat mich nicht interessiert. Insofern können wir das skippen. Ja, ich bin dann durch den Park zurückgelaufen und ja, na, ich war vorher noch ein bisschen am Strand und habe ein bisschen das Meer angeschaut. Macht man ja auch nicht so oft leider. Bin dann durch den Park ein bisschen zurückgelaufen und dann war der Sonntag eigentlich auch schon um, glücklicherweise. Und ja, das war so der Rest meines Wochenendes, den ihr noch nicht kanntet. So, das Rechtsthema der Woche. Ich verrate kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass das Rechtsthema der Woche auch mit der Schlagzeile der Woche zu tun hat. Also ich verrate ohnehin kein großes Geheimnis, weil ich hätte es ja ohnehin früher oder später verraten müssen, wenn ich dieses Rechtsthema bespreche. Ich wollte sprechen mit euch über die Immunität des US-Präsidenten oder in Zukunft möglicherweise auch der US-Präsidentin. Die Immunität ist nämlich natürlich ein Thema, an das man vielleicht denkt, wenn man hört, oh, Präsident angeklagt, geht das denn überhaupt? Die kurze Antwort ist ja, in diesem Fall geht es. Es ist noch nie passiert in der Form, aber es geht grundsätzlich. Es gibt grundsätzlich zwei Typen der Immunität für Regierungsmitglieder und für Offizielle quasi. Das eine ist die absolute Immunität und das andere ist die qualifizierte Immunität. Die absolute Immunität ist der größere Faktor. Das heißt, übersetzt quasi, also absolute Immunität heißt, dass man im Rahmen der eigenen Aufgaben, im Rahmen des eigenen Amtes handelnd, nicht zum Gegenstand von Straf- oder Zivilverfahren werden darf, zumindest nicht auf Zivilverfahren, auf Schadensersatz. Das ist komplett ausgeschlossen, wenn man im Rahmen des eigenen Amtes handelt. Die qualifizierte Immunität gegenüber, die bezieht sich auf Offizielle, die mögliche Amtsfunktionen ausführen, also die im Rahmen ihres Ermessens handeln. Und da geht es darum, wenn Menschen im Rahmen ihres Ermessens nachvollziehbare, aber letztlich falsche Entscheidungen treffen bezüglich rechtlicher Fragen. Wenn also beispielsweise eine rechtliche Frage noch nicht komplett entschieden ist und irgendein Behördenvertreter, eine Behördenvertreterin sagt, dann machen wir das so und so und das sich am Ende als falsch herausstellt, dann besteht auch Immunität. Das ist eine deutlich geringere Ebene und für den Fall von Donald Trump auch nicht so relevant. Aber in dem Kontext ist es wichtig, mal zu erwähnen, dass es das auch gibt, weil hört man immer mal wieder davon, dass das ein Thema ist. Was die Immunität des Präsidenten oder der Präsidentin potenziell angeht, ist die Frage relativ spät geklärt worden erst. Nämlich, also gerade was Zivilstreitigkeiten angeht. Strafrechtlich war die Frage 1976 schon geklärt im Prinzip im Wesentlichen. Und zivilrechtlich 1982 im Fall Nixon versus Fitzgerald. Und ich glaube, hätte man 100 AmerikanerInnen gefragt, welcher Präsident wohl in einem Fall, der mit zivilrechtlicher Immunität zu tun hat, seinen Namen geliehen habe, eventuell. Ich glaube, wenn man das 100 AmerikanerInnen gefragt hätte, dann hätte man wahrscheinlich Nixon gesagt. Ist aber nicht Watergate. Also, es ist nicht Watergate, überraschenderweise, es ist nur Richard Nixon. Der Fall heißt Nixon versus Fitzgerald und Fitzgerald ist ein ehemaliger Vertragsmitarbeiter für die Air Force, der 1968 vor dem Kongress ausgesagt hatte und das auf nicht besonders günstige Weise. Also er hat eben zum Nachteil von Richard Nixon ausgesagt, beziehungsweise zum Nachteil der Regierung damals und ist dann später entlassen worden und hat dann Richard Nixon persönlich verklagt und daraufhin hat der Supreme Court entschieden, nein, man kann den Präsidenten nicht persönlich verklagen für Handlungen im Rahmen seines Amtes. Aber danach kam der andere Präsident, auf den Menschen vielleicht getippt haben. Der Fall heißt nämlich Clinton versus Jones. Und Clinton versus Jones hat für ein Erdbeben gesorgt, aber indirekt. Clinton versus Jones, da geht es um eine Dame namens Paula Jones, die Bill Clinton verklagt hat wegen sexueller Belästigung. Und zwar hat Paula Jones gesagt, dass Bill Clinton im Jahr 1991, damals noch Gouverneur von Arkansas, sie ja, also quasi sie zu einem Hotelzimmer, zu ihrem Hotelzimmer begleitet und dann dort eben belästigt hat und ja, insgesamt relativ unangenehme Angelegenheit. Und Daraufhin hat dann der Supreme Court entschieden, dass es keine Immunität gibt für Handlungen, die außerhalb des Amtes vorgenommen wurden. Also das heißt einerseits, bevor man das Amt innehatte, das heißt andererseits aber auch für Handlungen, die überhaupt nichts mit dem Amt zu tun hatten. In diesem Fall war es jetzt, bevor er das Amt innehatte. Es kann aber auch um Handlungen gehen, die man durchaus während der Amtszeit vorgenommen hat, die aber überhaupt nichts damit zu tun haben, ob man Präsident ist oder nicht. Sprich, diese Immunität ist dadurch sehr deutlich eingeschränkt worden. Was aber aus diesem Fall dann entsprang, war die Aussage einer Zeugin in Jones versus Clinton, die vor dem District Court, also dem erstinstanzlichen Gericht, ausgesagt hat. Und diese Zeugin hat damals ausgesagt, sie habe niemals eine sexuelle Beziehung zu Bill Clinton gehabt. Der Name der Zeugin war Monica Lewinsky. Bekanntlich hat das dann zu Ermittlungen geführt, angeführt von einem Herrn Kenneth Starr, einem Independent Counsel, einem sogenannten. Und diese Ermittlungen haben zu einem Impeachment gegen Bill Clinton geführt. Sprich, der Fall Jones versus Clinton, der vor dem Supreme Court entschieden worden ist und der die Ausmaße der Immunität der Präsidenten klar macht, der hat gleichzeitig noch zu einem der größten politischen Skandale der 90er Jahre geführt. Die Welt ist klein, könnte man sagen, aber am Ende ist es wahrscheinlich eher der gute alte Satz von What goes around comes around, also was man selber begonnen hat, das kommt wie ein Bumerang oft zu einem zurück, gerade wenn man ein hohes politisches Amt bekleidet. Und genau dies wünschen wir auch Donald Trump. Das war das Rechtsthema der Woche. Tja, und dann war auch schon wieder Montag. So schnell geht das ja manchmal. Und ja, der Montag, der hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viel interessante, spannende, erzählenswerte Dinge zu bieten, war aber auch der bislang einzige wirklich ruhige Tag diese Woche. Denn am Dienstag hat sich dann die ALBA mal wieder getroffen, also die Association of International Lawyers in the Bay Area, im Beacon Clubhouse, also da, wo im letzten August auch schon mal eine Networking-Veranstaltung war. Und das war eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Also ich freue mich ja ohnehin immer, wenn diese Events da sind, denn es ist einfach nett, sich irgendwie zu unterhalten mit JuristInnen aus der ganzen Welt. Also es ist dann eben auch nicht so beschränkt auf eine Herkunft oder auf eine Hochschule, sondern es sind ganz verschiedene Erfahrungshintergründe und das freut mich dann immer sehr. Außerdem gibt es immer ganz gutes Essen und auch immer ganz guten Wein. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das heißt, Dienstag hatte ich einen sehr netten Abend. Es ist ja inzwischen auch so, dass ich quasi auf der anderen Seite dieses Networkings manchmal ein bisschen stehe. Sprich, die Leute suchen das Gespräch mit mir, weil sie sich davon Dinge erhoffen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Das macht es ehrlich gesagt ein bisschen einfacher, denn man fühlt sich deutlich unangenehmer, wenn man als Bittsteller dahin kommt und wenn man quasi die Bitten empfängt, dann ist das schon deutlich, deutlich erträglicher, sage ich mal. Also zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung. Ich nehme an, also ich finde es ja auch nicht unangenehm, wenn mich Leute irgendwas fragen. Insofern war es wahrscheinlich einfach unsinnig, dass ich das früher immer, oder was heißt früher, vor ein paar Monaten immer selber als unangenehm empfunden habe. Aber es ist ein ganz gutes Zeichen dafür, wie sich so Situationen verändern, auch schnell verändern, oft. Und ja, hatte ich sehr viele nette Gespräche, habe ein paar neue Leute auch kennengelernt, einige neue Leute, unter anderem auch jemanden, der als Referendar gerade aus Deutschland hier ist. Und ja, da ergeben sich noch ein paar Folgegespräche draus, unter anderem ein Mittagessen nächste Woche, wo ich mehr über das erzählen darf, was ich tue und wer tut das nicht gerne. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Also es war wie immer eine rundum gelungene Veranstaltung und mögen viele weitere folgen, wobei ich ja ab dem Sommer wahrscheinlich erstmal nur aus der Ferne das beobachten kann, aber irgendwann bin ich ja aller Wahrscheinlichkeit nach wieder zurück. Ja, das war so mein Dienstag und ich glaube, wir müssen noch eine Rubrik unterbringen, deswegen pausiere ich hier mal ganz schnell. Die Rubrik lautet Produkt der Woche und heute soll es gehen um Papiertüten. Ich komme nämlich gerade vom Einkaufen und dabei fiel mir mal wieder der gigantische Papiertütenfetisch dieses Landes auf. Also man kennt das ja aus Film und Fernsehen und vielleicht auch aus eigenem Erleben. Wenn man in einen durchschnittlichen amerikanischen Supermarkt geht, dann werden die eigenen Einkäufe an der Kasse eingepackt von jemandem, der nicht der Kassierer ist oder die Kassiererin, sondern meist nochmal eine dritte Person. Und meistens werden die dann gepackt in so braune Papiertüten. Das ist so das Klischeebild. Stimmt in vielen Fällen immer noch so. Es gibt ein paar Dinge, die sich inzwischen, glaube ich, geändert haben. Zumindest hier an der Westküste sind die einfach ein bisschen anders. Erstens, zumindest in den meisten Läden gibt es keine andere Person mehr. die, also in vielen Läden zumindest, gibt es keine andere Person mehr, die diese Tüten packt, sondern es ist ganz oft der Kassierer, die Kassiererin selbst. Zweitens, es werden tatsächlich auch inzwischen die Tüten verwendet, die man aus Deutschland kennt, sprich, es sind Tüten mit Henkeln, zumindest in San Francisco, denn hier laufen die Leute ja gerne zu Fuß und wenn man zu Fuß irgendwo hingeht, dann hat es erhebliche Vorteile, wenn so eine Tüte auch Henkel hat. Ansonsten lässt sie sich ganz, ganz, ganz schlecht tragen. So zum Auto zu transportieren ist immer eine Sache. Das geht ja noch mit dem Einkaufswagen. Aber wenn man weitere Strecken zurücklegen will, sind so Henkel eben doch ganz praktisch. Drittens, die Tüten kosten inzwischen Geld, in Kalifornien zumindest. Ich glaube 15 Cent, 20 Cent, irgendwie sowas. Das ist so eine Sache, die irgendwie gesetzlich eingeführt worden ist, aus Umweltschutzgründen natürlich, und die ja auch sehr viel Sinn ergibt. Also es führt dazu, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr daran denken, selber Gefäße mitzunehmen, wobei diese 15 oder 20 Cent halt bei den relativ hohen Lebenshaltungs- und Lebensmittelkosten hier auch nicht so richtig ins Gewicht fallen. Das ist ein bisschen wie das Pfandsystem. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das zu 100% durchdacht ist. Ich glaube, wenn so eine Tüte einen Dollar kosten würde, würde man vielleicht schon eher darauf achten. Ein Dollar ist vielleicht auch noch zu wenig. Ist schwer zu sagen. Also ist grundsätzlich ein guter Ansatz, aber so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht, auch wenn ich mein eigenes Verhalten beobachte. Ich gehe halt trotzdem auch noch spontan einkaufen, ne? Ich plane es meistens, aber manchmal gehe ich spontan einkaufen. Und selbst wenn ich einen Rucksack dabei habe, nehme ich oft noch eine Tüte dazu aus Bequemlichkeitsgründen. Auch nicht so ideal. Dann, was auch sehr auffallend ist, inzwischen ist der Hang zu Doppeltüten. Meistens ist es so, dass zwei Papiertüten ineinander gesteckt werden, um die Stabilität dieser ganzen Konstruktion zu gewährleisten. Denn wenn es regnet, sind der Papiertüten mechanisch ganz schlecht. Das ändert sich eigentlich auch durch die Doppeltüten nicht so sehr. Und wenn Einkäufe etwas schwerer sind, dann hat man auch mal schon so ein bisschen leichte Befürchtungen, dass das Material vielleicht nicht ganz so stabil ist wie das Plastik, dem man ja doch etwas mehr vertraut, wahrscheinlich. Insofern werden einem zumindest immer Doppeltüten angeboten. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man dann auch das Doppelte zahlt. Ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, das wird dann trotzdem nur als eine Tüte gezählt. Das ist eher so eine Serviceleistung. Sollte eigentlich auch nicht so sein. Vielleicht entscheidet sich ja irgendwann mal die für Papiertüten zuständige Behörde, da eine große Ermittlung zu starten. Wenn nicht, dann nicht. Was gibt es noch zu sagen? Naja, eigentlich gar nicht so viel. Ich meine, Papiertüten sind kein so ausschweifendes Thema und man ist ja in Deutschland inzwischen auch sehr vertraut mit diesem Konzept. Wobei das interessanterweise wahrscheinlich eines der ersten Umweltschutzprojekte ist, wo die USA ein Vorreiter waren. Also normalerweise ist es ja doch eher so, dass Deutschland im Umweltschutz ein paar Schritte voraus ist, muss man ehrlich sagen. Aber Papiertüten, da haben die USA früher mit angefangen. Was aber auch wiederum daran liegen mag, dass die Wirksamkeit dieses ganzen Unterfangens ja immer noch sehr umstritten ist. Also ob das wirklich so gut ist, ist eine andere Frage. Ich versuche jedenfalls meine Papiertüten mehrfach zu benutzen, aber gut, wie das so ist. Ich versuche ja auch selten nach Deutschland zu fliegen, aber naja, es kommen dann doch immer wieder mal unvorhergesehene Umstände, die meine Anwesenheit anscheinend erfordern. Ja, das war das Produkt der Woche, die allseits beliebte Papiertüte. Ja, sind wir schon fast durch. Es bleiben noch anderthalb Tage aus dieser Woche und dann ist die Berichterstattung insoweit schon abgeschlossen. Gestern war erstmal ein relativ normaler Arbeitstag. Was auffallend war, war der halbe Weltuntergang, den es zwischendurch gab. Also es gab einen ordentlichen Hagelsturm mittags, der dann aber auch relativ schnell vorbei war. Also es hat so 2 Stunden danach zwar noch geregnet, aber so richtig schlimm war es dann nicht mehr. Also das Wetter spielt immer noch ein bisschen verrückt. Dienstag war auch schon ein bisschen sehr nass zwischendurch, also so schauerartig nass. Jetzt ist es wieder wunderschön. Das kam auch alles ganz spontan. Also, das waren Sachen, die standen am Vorabend noch nicht der Wettervorhersage und die haben sich dann einfach spontan einfach mal morgens angekündigt, wie das halt so ist. Jetzt soll es erstmal nicht mehr regnen in den nächsten Wochen. Das finde ich gut und hageln vielleicht auch nicht mehr. Mittwochabend war ich dann beim Konzert. Sarah Shook und die des Armes, die ich ja sehr gerne mag, davor als Vorband haben Mightmare gespielt. Das ist ein anderes Bandprojekt von Sarah Shook. Und den Namen der ersten Band habe ich vergessen, aber war irgendwas Country-mäßiges, würde ich sagen, Country-Pop-mäßig. Alle drei Sachen sehr nett, hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut, mal wieder im Bottom of the Hill zu sein, das ist ja so meine Lieblings-Venue ist hier und war auf jeden Fall schön. Also immer wieder gerne, immer gerne wieder. Ein, zwei Bier trinken und drei gute Bands sehen ist auf jeden Fall immer so die beste Variante, mit der man einen Mittwochabend verbringen kann. Dabei habe ich dann auch schon direkt erste Arrangements für meinen Geburtstag nächste Woche getroffen. Da muss ich ja auch ein paar kleinere Feierlichkeiten, darf ich mir da ja auch erlauben, denke ich. Ja, und der Donnerstag jetzt heute, ja, einkaufen war ich, wie gesagt. Sonst war es ein sehr arbeitsreicher Tag bisher. Also ich hatte wirklich viel zu tun. Es sind viele Dinge sehr spontan auf meinem Schreibtisch gelandet, wovon ich ja nicht immer ein Fan bin, gerade wenn es dann irgendwie bis Freitag erledigt sein muss. Also mal schauen. Ich glaube, heute werde ich vielleicht sogar noch ein bisschen machen und morgen wird auf jeden Fall auch nochmal anstrengend. Morgen bekomme ich eine Gelbfieberimpfung in der Drogerie bei Walgreens. Ich bin gespannt, ob sie wirklich Impfstoff da haben, denn irgendwie bieten die jeden Tag Termine dafür an, obwohl dieser Impfstoff eigentlich gar nicht so gut verfügbar sein sollte. Also, da gibt es eigentlich einen weltweiten Mangel seit Jahren. Aber wir werden sehen. Den brauche ich für Ghana, weil ich ja Ende Mai nach Ghana fliege. Ich bin vorher in Deutschland aus schon erwähnten Gründen. Für relativ lange Zeit wahrscheinlich. Also 8. bis 26. glaube ich, bin ich in Deutschland. Hoffe, dass ich es nach Berlin schaffe, bin aber auf jeden Fall im Rheinland. Also muss man gucken, wie ich das zeitlich alles so einteile. Kann aber sein, dass ich verfügbar bin. Und wenn, dann freue ich mich natürlich, euch zu sehen. Genau, das war ja eigentlich alles für diese Woche. Insofern wird es Zeit für das Outro. Ja, nun ja, haben wir diese auf eher ungute Weise spezielle Folge auch hinter uns. Ich hoffe, dass es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen ablenken können, was gut ist. Ist ein bisschen kürzer als sonst, aber gut, ich hatte ja auch einiges der Woche schon vorweggenommen und vielleicht bin ich auch nicht ganz so in Redelaune. Das kann auch sein. Ich sage es, glaube ich, inzwischen jede Woche, aber nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge in Normallänge unter normalen Umständen zu einer normalen Zeit. Mal gucken, ob das dann wirklich so hinhaut. Werden wir sehen. Ich habe mich jedenfalls gefreut, das gemacht zu haben jetzt. Das war die richtige Entscheidung, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, von mir zu hören. Und nächste Woche geht es dann in irgendeiner Weise weiter. Ich denke, es werden wieder ein paar spannende Dinge passieren. In jedem Falle werde ich nächsten Donnerstag älter. Das werde ich nicht verhindern können. Ich denke, ich werde trotzdem zwischendurch die Zeit finden, Podcasts aufzunehmen, denn das Altern als solches, das erfordert ja nicht meine permanente Aufmerksamkeit. Insofern denke ich, soll es das für heute gewesen sein und wir hören voneinander.